Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und begrüße dich herzlich beim Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Hier dreht sich alles rund um Frauengesundheit, denn unsere Mission ist, Frauen in jeder Lebenslage zu unterstützen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit Magazinbeiträgen und diesem Podcast. Durch Interviews mit ExpertInnen und Erfahrungsberichten zeigen wir dir, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Weitere Infos sowie den Link zu unserem Online-Magazin findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo liebe Bastien, ich begrüße dich in unserem Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Ich freue mich, dass du hier als Expertin mit mir über das Thema Essstörungen sprichst, was ja schon ein sehr, sehr emotionales Thema ist, aber du uns mit Sicherheit auch noch viele Einblicke geben kannst, gerade so, was diese ganzen ja, praktischen Umsetzungstipps sind, aber auch allgemeine Dinge zum Thema Essstörungen und so weiter und so fort. Und bevor wir starten, bitte ich dich, dich mal kurz vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, all das bringen zu können, was du eben gerade schon angesprochen hast. Aber ich denke, wir werden schon einen guten Einblick bekommen. Ja, kurz zu mir erstmal. Du sagtest schon, mein Name ist Bastien. Ich bin spezialisiert auf die Ernährungspsychologie. Das ist so mein Steckenpferd. Und ja, wie ich dazu gekommen bin. Im Prinzip ist es eine schon lange Geschichte. Bei mir kam das Thema Ernährung nämlich ziemlich früh im Leben auf. Ich habe nämlich schon im Alter von 6 Jahren durch das gewesen sein, beim Judo angefangen. Und im Judo kämpft man in Gewichtsklassen. Und demnach war es dann schon von klein auf so, dass ich dann regelmäßig gewogen wurde. Je nachdem, welches Turnier anstand, sollte ich abnehmen, zunehmen, Gewicht halten. Und habe also demnach schon angefangen, Essen früh als Instrument anzusehen, um ein bestimmtes Gewicht zu erreichen. Also früh habe ich schon diese Verbindung weggehabt von wegen, hey, Essen ist da, um eine Sättigung zu erlangen, sondern für mich war das immer schon so ein Instrument, um das Gewicht beeinflussen zu können. Und dadurch habe ich nie so eine Leichtigkeit mit dem Essen gehabt, so eine gesunde Beziehung zum Essen gehabt. So erzähle ich das gerne auch oder betitel ich es gerne. Und das ging aber eigentlich trotzdem auch so ganz gut dann auch, dass ich mein Gewicht trotzdem auch halten konnte und alles, weil ich immer so diesen Druck von außen hatte durch meinen Trainer, der mich regelmäßig gewogen hat und geschaut hat, dass irgendwie ja ich immer in meiner Gewichtsklasse bleibe, bis ich dann im Alter von 15 Jahren einen Kreuzbandriss hatte. Und Kreuzbandriss heißt OP plus ein Jahr Sportpause. Und in diesem einen Jahr hatte ich zum ersten Mal nicht diese äußere Kontrolle quasi und konnte eigentlich essen, was ich wollte, musste mich nicht erklären, wenn ich dann auf der Waage stand. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe wirklich keine gesunde Beziehung zum Essen. Also ich würde es noch nicht Essstörung nennen, kommen wir bestimmt auch noch dazu, so dieser feine Unterschied. Aber ich habe gemerkt so, ich esse nicht nur aufgrund von Hunger und Sättigung, sondern halt auch aus anderen Gründen. Und das hat sich dann irgendwann auch auf der Waage immer mehr bemerkbar gemacht, habe dann recht viel zugenommen und habe probiert, mit allen Mitteln wieder abzunehmen. Und ja, es war immer so ein Auf und Ab, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, in einem Jahr darf ich ja wieder mit dem Judo anfangen, da darf ich wieder auf die Matte, dann habe ich wieder diesen Druck von außen, diese Kontrolle, dann wird es schon wieder. Und dann war ein Jahr vorbei und dann durfte ich endlich wieder mit dem Judo anfangen. Und ja, leider hat mein Knie nicht mal das erste Training standgehalten, das wurde nicht richtig operiert. Und demnach fing das Ganze wieder von vorne an, also noch ein zweites Jahr. Da waren es dann schon, ich glaube, ungefähr um plus 20 Kilo und wo alle guten oder in dem Fall alle schlechten Dinge drei sind, ist es noch ein drittes Mal passiert und letztendlich waren es irgendwie plus 25 Kilo. Und ich war super frustriert, habe so viel ausprobiert an Diäten und allem drum und dran und irgendwie bin ich immer im Kreis gelaufen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mach mein größtes Problem im Leben, in Anführungsstrichen, zu meinem Hauptmittelpunkt und studiere das ganz einfach. Weil ich dachte so, hey, wenn ich es studiere, dann muss ich es doch irgendwie auf die Reihe bekommen. Und habe mich dann dazu entschieden nach dem Abi und habe Ernährungswissenschaften studiert. Und klar, habe da natürlich auch super viel gelernt, wusste dann sogar irgendwie, was auf molekularer Ebene passiert, wenn ich bestimmte Dinge esse. Das heißt, Wissen war da. Aber es hat mich irgendwie trotzdem nicht davon abgehalten, dass meine Hand manchmal wie so ferngesteuert zum Essen gegriffen ist und mir die Dinge in den Mund gesteckt hat. Und das war dann der Punkt, wo ich mich immer mehr so hinterfragt habe, warum ich eigentlich so esse, wie ich esse. Also ich habe aufgehört, immer nur stumpf zu lernen, hey, das ist gesund, das ist ungesund, bla bla bla. Sondern ich habe angefangen, mich halt zu hinterfragen, warum habe ich diese Ernährungsmuster? Was kompensiere ich möglicherweise mit Ernährung? Dann hatte ich ergänzend auch noch 2 Module Ernährungspsychologie in der Uni. Die waren zwar eher so oberflächlich, aber hat trotzdem gereicht, um mich dafür zu sensibilisieren. Und ja, so kam ich dann immer mehr zum Thema Ernährungspsychologie, also sprich die Psychologie hinter dem Ernährungsverhalten zu verstehen. Und habe mich dann in dieses Thema total verliebt. Es hat mir persönlich auch sehr geholfen und daraufhin habe ich dann halt auch meinen Podcast gestartet, Ernährungspsychologie leicht gemacht, um dann auch wirklich diese Message nach außen zu tragen und vielen weiteren Leuten damit helfen zu können. Und das ist so roundabout einmal schnell erzählt, wie so meine Geschichte mit der Ernährung war, wie ich zur Ernährungspsychologie gekommen bin.
Spannend auf jeden Fall und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass du mit deinem Podcast schon vielen helfen konntest. Du hast ja auch den Deutschen Podcastpreis bekommen, soweit ich weiß, schon vor einiger Zeit und das auch zu Recht auf jeden Fall. Und Dankeschön. Deshalb, also wenn man da noch mehr sich informieren möchte, dann auf jeden Fall in deinem Podcast vorbeischauen, aber ich verlinke das alles nochmal in der Episodenbeschreibung. Danke schon mal für die Vorstellung und für den Einblick, wie das bei dir alles so gekommen ist. Bevor wir richtig in das Thema starten, habe ich jetzt noch einen kleinen Anschlag auf dich. Und zwar haben wir so ein kleines Ritual, in dem wir 5 This or That Fragen stellen, beziehungsweise ich stelle die. Das bedeutet, du musst relativ spontan, so schnell wie möglich, dich für eine Sache entscheiden.
Okay, probieren wir es.
Ja, Städtetrip oder Strandurlaub?
Strandurlaub.
Pommes mit Ketchup oder Mayo?
Tendenziell beides, aber eher Mayo dann doch.
Duschen oder baden?
Duschen.
Ja. Vollmilch oder Zartbitterschokolade?
Inzwischen zartbitter.
Und das letzte, Sommer oder Winter?
Sommer. Am liebsten Frühling, aber dann doch eher noch den Sommer als den Winter.
Gehe ich total mit. Ich finde auch generell, wenn die Sonne scheint, ist man ganz anders gelaunt. Also ja, von daher.
Voll, es sind gerade so die ersten Sonnenstrahlen. Ich gehe gerade total auf. Also ja, Sonne ist
voll. Kann ich total verstehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal so zum Einstieg mit ein paar Theorie-Sachen, Basics an. Erstmal die Frage, welche Arten von Essstörungen gibt es denn? Und kann man sagen, dass eine häufiger auftritt als die andere?
Genau, also ich sag mal so, die am verbreitetsten und die häufigsten Essstörungen sind Magersucht, Bulimie und Binge-Eating, wobei Binge-Eating, glaube ich, noch das am wenigsten bekannte ist. Um da irgendwie jeweils noch mal ein paar Worte zu sagen, Magersucht wird ja irgendwie auch schon ein bisschen durch das Wort beschrieben, die Sucht nach dem Magern quasi. Also das beschreibt im Prinzip ein exzessives Hungern oder auch ein exzessives Betreiben von Sport. Und die Betroffenen wollen einfach Gewicht verlieren und haben häufig auch so ein bisschen die Wahrnehmung der eigenen Figur verloren. Dass sie sich selbst als fülliger wahrnehmen, als sie tatsächlich sind. Das ist so grob einmal beschrieben, die Magersucht, die zu den häufigsten Essstörungen gehört. Dann haben wir die Bulimie. Bulimie ist dadurch geprägt, dass die Betroffenen unkontrollierte Essattacken haben, diese aber wieder kompensieren. Häufig wird immer nur vom Erbrechen gesprochen, das ist auch sehr, sehr typisch dafür, aber es fällt auch darunter, wenn man zum Beispiel kompensiert durch anschließendes Hungern, also anschließende krasse Diäten oder Fasten oder exzessiven Sport. Mhm. Also es ist immer so dieses starke Essattacken und anschließend kompensieren. Und das Binge-Eating, das glaube ich am wenigsten noch verbreitet ist, in der Bekanntheit, aber nicht in der Häufigkeit, ist eigentlich in den ersten Zügen ähnlich wie die Bulimie, also es sind unkontrollierte Essattacken, die aber nicht anschließend kompensiert werden, weshalb die Betroffenen dann auch anders bei der Bulimie häufig Übergewicht haben. Bulimie-Betroffenen sind meist ganz normalgewichtig, also nicht wie bei der Magersucht, dass man es denen vielleicht ansieht, weil sie sehr, sehr dünn sind, sondern sie sind meist normalgewichtig, weshalb es häufig auch, wenn die Betroffene das für sich verstecken kann und nicht anspricht, auch unentdeckt bleibt und die Binge-Eating-Betroffenen, die haben dann häufiger mit Übergewicht zu kämpfen, weil sie eben keine Kompensationsmaßnahmen anschließend ergreifen. Das sind so die 3 häufigsten Essstörungen. Ich habe mir hier auch mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, wie häufig das tatsächlich ist. Bei der Magersucht sind von 1.000 Frauen 14 betroffen, von 1.000 Männern 2. Also da sieht man schon, kommen wir bestimmt auch noch später dazu sprechen, dass Frauen da häufiger betroffen sind. Bei der Bulimie sind es von 1.000 Frauen 19 und von 1.000 Männern 6. Und beim Binge-Eating sind es von 1.000 Frauen 28 und bei den Männern von 1.010. Das sind so die groben Zahlen der häufigsten Essstörungen.
Okay, ich würde sagen, wir kommen direkt mal auf dieses Thema Geschlecht zu sprechen. Es gibt ja viele Geschlechter im Sinne von, wie man sich eben identifiziert, aber weil diese ganzen Statistiken ja eher auf Mädchen und Jungs oder Frauen und Männer fokussiert sind, möchte ich das gerade in dieser Stelle mal kurz so ansprechen. Was glaubst du denn, ist der Grund, warum Männer eher seltener davon betroffen sind?
Also man sagt zum einen, dass Frauen generell ja so ein bisschen früher schon in die Pubertät kommen, deswegen einfach ein bisschen jüngerer sind und nicht so reif, sag ich mal, in der Formulierung. Dass Männer erst später dorthin kommen und dann vielleicht schon mehr Lebensweisheit haben im Prinzip und deswegen da vielleicht weniger reingeraten. Das ist so ein Punkt, den man gerne nennt. Und was aber für mich, glaube ich, noch fast tragender ist, also in meiner Wahrnehmung von den Essstörungen, ist, dass Frauen in der Gesellschaft halt einfach häufiger noch über die Optik bewertet werden. Dass Frauen immer noch so typisch in dieses Klischee kommen, dass eine Frau mehr wert ist, wenn sie gut aussieht, wenn sie schlank ist. Also, dass dieses Bild häufig verkauft wird. Bei Männern gibt es das zunehmend definitiv auch. Da erkennt man auch definitiv eine zunehmende Entwicklung der Zahlen der Essstörungen. Aber bei den Frauen ist das schon noch weiter verbreiteter, weshalb ich stark davon ausgehe, dass dieser Zusammenhang, dieser Druck, schön zu sein, dieser Druck, schlank zu sein und dem Ideal zu entsprechen, bei Frauen einfach noch stärker ausgeprägt ist und dass dieser Druck dann auch in Essstörungen umschlagen kann.
Ja, das kann sehr gut sein und ich gehe davon aus, dass das ganze Thema Social Media ja auch eine Rolle spielt. Also klar, man sieht auch eine Entwicklung in Richtung Body Positivity und eher Normalgewicht bis vielleicht ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ganz plump pummeliger, also dass man halt einfach mal Kurven hat, dass man vielleicht auch eine kleine Speckrolle am Bauch hat, was komplett normal ist oder auch mal Dellen am Bein. Also ja, ich gehe davon aus oder ich finde und beobachte auch, dass diese Entwicklung viel stärker in Social Media ist. Trotzdem gibt es ja immer noch viele Accounts, die halt sehr, sehr sportlich sind, sehr viel Fitness machen und für manche vielleicht den perfekten Körper haben. Was dahinter steckt, ist natürlich auch immer so die Frage. Also erstens mal, es gibt ja viele, die sagen, für mehr Realität auf Instagram und zeigen dann auch wirklich, ja, hier Posing sieht so aus, aber in Realität sieht es gar nicht so aus. Aber selbst wenn es so aussieht, habe ich zumindest schon öfter gehört, das ist jetzt absolut keine Pauschalisierung, trifft mit Sicherheit nicht auf alle zu, aber dass eben gerade die Psyche da sehr stark drunter leidet, selbst wenn der Körper vielleicht von außen mega trainiert aussieht, ist es von innen ja auch nicht unbedingt so. Und vielleicht kommt man da dann auch nochmal auf dieses Thema Orthorexie. Das ist ja noch keine, glaube ich, eingetragene Essstörung, soweit ich weiß. Aber bedeutet ja im Prinzip diese Sucht nach dem perfekt gesunden Essen. Also, dass man wirklich so gesund wie möglich essen möchte, dieses Clean Eating und Angst hat, irgendwas Ungesundes zu essen. Siehst du denn da auch einen sehr starken Trend?
Du meinst jetzt zum Thema Social Media, der Trend.
Genau, oder dem Orthorexie. Also wir können auch beides. Genau, ja.
Genau. Also lass mich noch einmal ganz schnell was zum Social Media sagen, weil du das auch gerade angesprochen hattest.
Gerne.
Was ich nämlich auch, gerade in unserer Generation und Thema Essstörung, es gibt da einfach eine starke Verbindung, über Social Media, man empfängt einfach viel, man folgt vielen Menschen und bekommt den Eindruck, hey, sie sehen schön aus, die haben ein glückliches Leben, dem möchte ich nacheifern. Also gerade, wenn man dann vielleicht auch noch jünger ist und es wirklich für Realität aufnimmt. Klar, man weiß vielleicht irgendwie, hey, da ist ein Filter drüber und so weiter, aber es fehlt vielleicht noch diese Reflexion, ist das natürlich ein starker Punkt, der ein richtig stark triggern kann. Deswegen sei dann nochmal gesagt, Social Media ist ein zweiseitiges Schwert. Es gibt natürlich einmal diese, du sagtest es gerade schon auch, Body-Positivity-Kanäle, aufklärende Kanäle, was total toll ist. Aber es gibt natürlich auch Kanäle, wo man eher ein verfälschtes Bild bekommt. Und da ist es nochmal wichtig, dass man für sich so ein bisschen mal sein Feed vielleicht durchgeht und hinterfragt, welche Personen, denen ich folge, tun mir eigentlich gut und welche nicht. Dass man da wirklich mal aussortiert, weil das ist, finde ich, das Schöne an Social Media, dass man sich eigentlich sein Programm selbst zusammenschneiden kann. Also das sei mir da nochmal wichtig gesagt zu haben zum Thema Social Media. Und jetzt sagtest du gerade noch Clean Eating, was ja auch auf Social Media groß verbreitet ist in Verbindung mit Orthorexie. Du sagtest gerade schon, Orthorexie ist keine anerkannte Essstörung bislang. aber betrifft trotzdem viele. Gerade wir zwei, wir sind jetzt ja auch aus dem Sektor Ernährung, Ernährungswissenschaftler, da sind viele tatsächlich betroffen. Das ist ja, ein Ernährungswissenschaftstitel schützt davor nicht. Im Gegenteil, wenn man sich damit ständig auseinandersetzt, kann es eher dazu führen, dass man irgendwie das Essverhalten noch mehr kontrollieren möchte, dass es tatsächlich dazu kommt, dass wenn man außer Haus mal isst oder essen möchte, dass man sich da gar nicht richtig traut, weil man nicht exakt weiß, was da drin ist und sich somit einschränkt. Also es kann den Alltag sehr, sehr einschränken. Deswegen ist das auch nicht zu unterschätzen. Und das kann natürlich stark dadurch auch nochmal befeuert werden, wenn man dann gerade solchen Kanälen dann auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen folgt, wo es nochmal um Clean Eating geht, wo nochmal die ganze Zeit drüber gesprochen wird, wie wichtig es doch ist, dass man ausreichende Nährstoffe zu sich nimmt und zuckerfrei und was nicht alles ist. Wenn man das dann den ganzen Tag konsumiert, gerade weil man dann vielleicht auch so drin steckt und dann natürlich sein Interessensgebiet hat, dann befeuert es nochmal sehr und insofern kann das so eine Abwärtsspirale sein, wo man sich selbst stark hinterfragen sollte.
Kann ich auch bestätigen. Also ich habe ja auch sowohl Bachelor als auch Master Ernährungswissenschaften studiert und auch in beiden Studienteilen, sage ich jetzt einfach mal, habe ich gemerkt, dass viele da voll drin sind. Also ich war ganz am Anfang auch, ich würde schon sagen, sehr gestörtes Essverhalten in Richtung Orthorexie. Also sowas mit Kalorientracken, wirklich auch Knoblauch abgewogen und getrackt, richtig hardcore drin, war auch nie außerhalb Essen und wenn, dann hatte ich ein super schlechtes Gewissen. Und ich merke das auch oder habe es gemerkt im Studium, dass viele auch zum Beispiel nicht in der Mensa gegessen haben. Und wenn dann eben irgendwas, was man super gut tracken konnte. Und die haben das dann auch meistens am Tisch noch selbst gemacht. Also sagen wir mal, einen Salat oder sowas genommen. Also wir hatten da immer so ein riesen Salatbuffet mit verschiedenen Toppings, was man dann selbst entscheiden konnte, wie viel man von was nimmt. Und gerade wenn man das studiert, kann man das ja meistens viel besser abschätzen, wie viel Kalorien das jetzt hat, wie viel Gramm und so weiter und so fort. Deshalb gehe ich da total mit, was du sagst und kann das auch bestätigen, war bei mir genauso im Studium. Ich muss sagen, dass ich irgendwann auch so gemerkt habe, dass es ja gar nicht schlimm für den Körper ist, wenn man mal ungesunde Sachen isst ab und zu. Und das ist ja auch eine Sache, die, denke ich, viele dann merken. Es gibt ja auch dieses Medizinerphänomen, die dann, das ist jetzt natürlich was ganz anderes, aber wo es dann viele gibt, die irgendwie Alkohol trinken, die rauchen und so, weil sie halt wissen, was sind die Grenzen des Körpers. Und die möchte ich selbstverständlich nicht ausreizen, aber ich weiß, dass es dem Körper nichts ausmacht, wenn ich mal ein Stück Kuchen esse oder wenn ich mal Schokolade esse oder wenn ich mal Pommes unterwegs esse, solange das nicht in Überhand gewinnt. Ich gehe davon aus, da stimmst du mir auch zu.
Voll. Also ich denke, in fast jedem Lebensbereichen kann man das so sagen, ist das Gefährliche immer das Extreme. Und das Extreme sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Ne, beim Thema Ernährung ist es dann wahrscheinlich entweder das Extreme, dass man dann nur noch Kuchen und Süßigkeiten isst. Da muss man dann irgendwann sagen, hey, da ist dann das Limit des Körpers erreicht. Das ist dann nicht so cool, da fehlt dem Körper definitiv was. Das andere Extrem, nur gesund zu essen, ja, ist für den Körper vielleicht dann, ja, der Körper würde wahrscheinlich nicht drunter leiden, aber halt mit Sicherheit die Psyche. Und deswegen, wenn man sich immer in den Extremen bewegt, das ist dann meist so, dass es da dann durchaus Konsequenzen in irgendeiner Form gibt. Und wenn man das für sich feststellt, dann sollte man das Ganze für sich mal hinterfragen, so Hilfe holen, kommen wir später auch noch zu. Genau, aber da schaffen dann irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubekommen und sich von dem Extrem wegzubewegen.
Ja, voll. Du meintest ja eben, dass gerade in der Pubertät viele anfällig sind, gerade was Schönheitsideale betrifft und sich selbst dann da versuchen wiederzufinden. Kann es denn auch sein, dass sich eine Essstörung erst später entwickelt? Also ich sage jetzt mal so Ü40?
Auf jeden Fall. Also es ist, sag ich mal, nicht das typischste Bild. Meist ist es tatsächlich im jüngeren Alter, du sagst das gerade schon, Pubertät. Aber es ist nicht auszuschließen, dass man es auch später entwickeln kann. Gerade wenn man Ü40 spricht, kommt da nämlich auch noch so die, ich sag mal, zweite Pubertät dazu, die Wechseljahre, die nämlich auch noch so einige Herausforderungen mit sich bringen können, denn da kommt es auch nochmal zum hormonellen Umschwung. Ne? Pubertät ist natürlich einmal eine herausfordernde Phase, weil sich vieles verändert, du vielleicht noch unsicher bist, dein Körper sich verändert, aber die Hormone spielen auch verrückt, was durchaus auch dazu führen kann, dass man verändertes Essverhalten hat. Und auch in den Wechseljahren spielen die Hormone wieder verrückt. Die ganzen Sexualhormone fahren runter. Dadurch verändert sich gewisserweise auch das Körperbild, denn der Muskelanteil nimmt ab. Und das nimmt einige Personen auch mit, dass man dann vielleicht ein anderes Körperbild plötzlich hat und dann anfängt, Kalorien zu zählen und zu tracken, wenn man will, wieder so aussehen wie früher. Also der Verlust der früheren Figur kann dazu führen. Dann die Hormone an sich selbst. Also in den Wechseljahren ist es auch eine Sache, die vorkommen kann, dass man beispielsweise eher depressiv verstimmt ist. Denn Hormone machen was mit uns, das macht auch was mit unserer Laune, mit unserer Stimmung. Und es kann auch wirklich dahin gehen, dass man eher so ein bisschen depressiver ist und gegebenenfalls das auch mit dem Essen kompensiert. Das heißt, die Wechseljahre an sich sind einmal ein großes Thema. Was aber natürlich auch noch unabhängig von den Wechseljahren passieren kann, sind einfach Schicksalsschläge. Das kann immer im Leben passieren. Und Essen ist oder kann eine Bewältigungsstrategie sein. Gerade wenn man vielleicht schon mal in jüngeren Jahren Essen, sag ich mal, für einen da war in schwierigen Situationen, dann wird es wahrscheinlich auch wieder die Antwort sein, die man wählt, wenn man dann irgendwann im späteren Verlauf des Lebens eine schwere Situation durchlebt, dass man sich dann so ein bisschen im Essen vergräbt. Denn Essen löst in uns Glückshormone aus. Das heißt, Essen kompensiert auch einen Schmerz vorübergehend. Und deswegen kann es auch immer sein, dass man dann auch in älteren Jahren zum Essen greift, wenn es einem schlechter geht. Und ja, gerade wenn Essen als Kompensationsmaßnahme dient und wenig dann gerade mit Hunger und Sättigung zu tun hat, kann es auch im Extremfall eine Essstörung abrutschen. Das sind so, sage ich mal, die Punkte, die im Alter dann auch noch durchaus einen Trigger für eine Essstörung darstellen können.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich hatte auch vor kurzem mit einer Medizinerin gesprochen zum Thema Wechseljahre, weil sie sich darauf spezialisiert hat. Und sie meinte auch, dass viele da eben in eine depressive Stimmung rutschen können, aufgrund eben dieses Hormonumschwungs und ja auch der Veränderung des Körpers und so weiter. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch so ein bisschen mitnimmt. Und was ich so auch höre, so aus dem Kreis von meiner Mutter beispielsweise, dass es ja dann oft so heißt, ja, wir hatten, keine Ahnung, 30-jähriges Treffen irgendwie nach dem Abi oder nach dem 18., keine Ahnung, 40 Jahre später. Und da wird ja auch ein bisschen verglichen, ne? Wer ist jetzt vielleicht auseinandergegangen, wie man ja so plump sagt? Wer hat eine super Figur? Wer nimmt wie viel Medikamente und so? Also ich glaube, dass auch später nochmal dieses Vergleichen kommt, um zu sehen, wer hat sich denn überhaupt noch fit gehalten? Und von daher kann man das auch nicht so genau sagen, dass das jetzt nur, also beziehungsweise einschränken, dass das jetzt nur in der Pubertät ist, weil man da vielleicht ein bisschen anfälliger für Beeinflussungen ist, sondern auch später noch zutreffen kann.
Klar, vor allem wenn gerade irgendwie auch, also es muss ja auch nicht immer ein Schicksalsschlag sein in Form von jemand ist verstorben. Es kann ja auch, sag ich mal, eine Trennung beispielsweise sein. Eine Trennung von dem Partner, der dein Leben lang immer deine Stütze war, der nie hinterfragt hat, wie du aussiehst, weil der hat dich so genommen, wie du halt bist. Und so warst du schon immer und das ist auch okay. Und dann seid ihr plötzlich auseinander und plump formuliert bist du dann wieder auf dem Markt. Und dann fängt man an, sich, wie du gerade schon sagtest, zu vergleichen. Und hey, bin ich überhaupt gerade noch gut genug, so wie ich bin? Also es können auch solche Sachen sein. Es müssen nicht immer diese krassesten Schicksalsschläge sein. Obwohl natürlich eine Trennung auch ein Schicksalsschlag sein kann, je nachdem, wie man es empfindet. Ja. Aber genau, solche Punkte können natürlich alles so ein bisschen über den Haufen werfen und einen hinterfragen lassen.
Ja, wenn man denn jetzt merkt, dass im Umfeld jemand ist, der entweder offensichtlich oder man vermutet das, weil die Person einem sehr, sehr nahe steht und merkt irgendwie, da stimmt was nicht, dieser Bezug zum Essen und generell diese Denkweise zum Essen, die ist nicht mehr so ganz normal. Wie spricht man denn diese Person am besten an? Weil das ja schon sehr emotional ist. Also ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn ich das im Umfeld mitbekommen würde, dass jemand da ja in Richtung einem gestörten Essverhalten geht. Hätte ich keine genaue Ahnung, wie ich diese Person anspreche. Klar, wenn es jetzt die beste Freundin ist oder der Partner oder die Partnerin oder der beste Freund, ist es vielleicht noch mal etwas einfacher. Aber man möchte ja trotzdem, auch wenn die Person jetzt vielleicht nicht ganz, ganz eng befreundet ist oder in der Familie, vielleicht auch helfen. Wie spricht man denn das am besten an oder sollte man das dann eher vermeiden?
Also vermeiden und ignorieren ist eine schlechte Lösung. Aber es gibt natürlich auch nicht dieses Grundrezept, was für jeden zählt. Also es ist einfach ein super sensibles Thema und genauso sensibel sollte man sich davor tasten. Das heißt, wenn man merkt, okay, es ist ein Thema, was wahrscheinlich die andere Person, die Freundin, bekannt, wie auch immer, beschäftigt und du für dich merkst, du möchtest da gerne irgendwie helfen, ist es erstmal wichtig, sich so ein bisschen sensibel voranzutasten, vielleicht das Thema so langsam irgendwie mal anzusprechen, aber halt nicht so zu überfallen und gleich zu sagen, hier, das und das und du musst dir jetzt sofort Hilfe holen, sondern erst vielleicht sensibel ansprechen und im Hinterkopf haben, du sagtest gerade schon, ist es vielleicht einfacher, wenn es die beste Freundin ist oder nicht oder jemand Nahestehendes. Aber das ist es gar nicht mal zwingend, weil man ist so ein bisschen auf dem Beziehungsohr, nennt man das, taub. Also wenn du eine nahe Beziehung zu jemandem hast und dem einen Rat gibst, dann ist es manchmal so, dass man gerade dann nicht hört. Typische Beziehung ist so Mutter-Tochter, man steht sich einfach zu nah voll. Und wenn dann die Mutter der Tochter einen Tipp gibt, dann hört die Tochter nicht, obwohl es total der hilfreiche Tipp ist. Wenn jemand Außenstehendes kommen würde und das Gleiche sagt, würde diese Person hören. Das heißt also, nur eine nahe Beziehung ist nicht immer die Lösung. Das heißt, erstmal langsam vorantasten, nimmt die Person das an oder blockt sie sofort ab. Und mein Tipp wäre dann tatsächlich aufgrund dieses Beziehungsohres, dass man da manchmal so ein bisschen mit abblockt, tatsächlich eventuell jemanden dritten Neutralen reinzuholen, was dann beispielsweise ein Arzt wäre, dass man einfach sagt, hey, ich habe gemerkt, das ist vielleicht ein Thema, mit dem du dir schwer tust und lass uns da doch einfach mal eine Meinung reinholen und dass man dann gemeinsam vielleicht zum Arzt geht und dort eine fachliche Meinung holt. Oder was man auch machen kann, es gibt viele Telefonnummern, wo man erstmal so eine anonyme Erstberatung bekommt, gegebenenfalls auch Adressen. Das kann man übrigens auch als Angehöriger wahrnehmen, also nicht nur als betroffene Person, sondern auch als angehörige Person. Wenn man dann einen konkreten Fall hat, kann man diesen Fall einmal schildern, sagen, hey, hier stehe ich gerade, wie könnte ich vielleicht weitergehen, welche Adressen könnt ihr mir geben? Also das sind auch gute Anlaufstellen. Das heißt also wirklich herantasten und gegebenenfalls Hilfe über einen Dritten holen.
Ja, und gibt es irgendwas, was man absolut vermeiden sollte? Ich stelle mir jetzt so eine typische Situation, vielleicht bei einem Familientreffen vor, da sitzen alle am Tisch, Oma, Opa, Tante, Onkel, Eltern, Geschwister, wer auch immer noch alles dabei sitzt. Und eine Person, in dem Fall sage ich jetzt ich einfach mal, sitze an dem Tisch mit der ganzen Family und habe ein gestörtes Essverhalten. Sei es jetzt, dass ich gar nichts esse oder nur so ganz selektiere im Sinne von Orthorexie oder auch, dass ich quasi so eine Binge-Eating-Attacke habe. Was sollte man denn da komplett vermeiden? Ich stelle mir nämlich jetzt vor, wenn jemand in der Magersucht drin ist oder auch in der Bulimie und vielleicht da auch sehr stark auf sein äußeres Erscheinungsbild achtet und jemand dann zum Beispiel sagt, so nach dem Motto, ja, iss doch mal, Kind, du bist dünn. Oder wenn man jetzt vielleicht eher ein leichtes Übergewicht hat oder generell so zum Beispiel sagt, oh, du hast ein bisschen zugenommen, steht dir gut? Das ist ja so der Klassiker, ne? Also war bei mir zum Beispiel damals auch so, als ich dann ein bisschen zugenommen habe, dann so, oh, Laura, steht dir gut? Du hast ein bisschen zugenommen, ein bisschen rundlicheres Gesicht, jetzt siehst du richtig schön gesund aus. Und ich dachte mir dann auch, also wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett aus dieser Störung raus gewesen wäre, hätte mich das wahrscheinlich extrem getriggert. Auch wenn das total gut gemeint war und ja auch irgendwie so eine Stärkung war, in dem, dass ich zugenommen habe, kann es ja trotzdem auch komplett in das Gegenteil rutschen. Was würdest du denn sagen, sollte man da komplett am besten vermeiden?
Ganz genau. Also im Prinzip hast du es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Sämtliche Kommentare in Bezug aufs Essverhalten, also Bewertung des Essens, es kann sein, oh, du haust ja heute wieder gut rein, hast einen guten Hunger oder Mensch, kriegst heute nichts runter, was ist denn mit dir los? Und Kommentare und Bewertungen zur Figur. Denn du weißt nie, wie du gerade auch schon sagtest, was dahinter steckt. Und das ist schwierig nachzuvollziehen für jemanden, der niemals in diese Situation steckte, der vielleicht sein Leben lang immer eine total entspannte Beziehung mit dem Essen hatte, eine immer recht konstante gleichbleibende Figur bzw. Gewicht, für den ist es einfach ein total sachliches Thema, ziemlich unemotional und der kann es vielleicht nicht ganz so nachvollziehen. Allerdings, jemand, der damit schon seit langem zu kämpfen hat, oder muss noch nicht mal seit langem sein, kann auch sein, einfach aktuell jetzt gerade, jemand, der damit kämpft, für den ist das ein absoluter Trigger. Und es kann auch wirklich was Liebgemeintes sein, wie du gerade schon sagtest, wenn man sagt, boah, du siehst ja schön, steht dir toll, du hast ein bisschen zugenommen. Oder auch der Klassiker, Mensch, hast du abgenommen? Klasse, wie hast du das denn gemacht? Ne? Also dieses, also auch wenn das in dem Moment wirklich 100% ehrlich gemeint ist, dass das wirklich ein Zuspruch ist, kann es verdammt verletzend sein, weil du weißt nicht, warum diese Person abgenommen hat. Hat diese Person vielleicht abgenommen, weil sie gerade enorm emotional belastet ist und kein Bissen mehr runterbekommt, dann ist es halt einfach nicht ganz so positiv besetzt. Deshalb sollte man gerade bei Leuten, wo man vermutet, dass was dahinter steckt, niemals die Figur oder das Essverhalten bewerten, mit irgendwelchen Sprüchen Sprüche geben dazu. Das sollte man wirklich vermeiden.
Denke ich auch. Also das gilt ja in jeden Lebensbereichen. Wenn man merkt, dass jemand sehr sensibel in einem Thema ist und da vielleicht auch nicht so ganz stabil, dann sollte man da absolut nichts irgendwie Äußeres anmerken, sondern einfach also ich stelle mir vor, man kann ja zum Beispiel hingehen und sagen, hey, geht's dir im Moment gut? Kann ich irgendwas für dich tun? Und so, um das halt darzustellen, hey, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, aber jetzt auch nicht so aufdrücken, so, hey, ich merke, dir geht's schlecht, komm, ich will dir helfen, sondern einfach so die Person selbst entscheiden lassen, brauchst du Hilfe? Wenn ja, ich bin auf jeden Fall da. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, zu sagen, wenn du jemanden brauchst, du wirst aufgefangen auf jeden Fall.
Richtig. Und das Timing ist dabei, denke ich mal, auch noch irgendwie wichtig, weil es sollte jetzt halt nicht, wie du gerade beschrieben hattest, Familientreffen, alle essen zusammen und dann in der Situation sein, sondern man kann ja auch was zum Essverhalten sagen, wie wir vorher ja schon gesagt hatten, wenn man merkt, da bahnt sich etwas an, weggucken ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber man sollte dafür halt das richtige Timing haben und dann nicht am Esstisch seine Hilfe anbieten, sondern dann gegebenenfalls an einem Zeitpunkt, wo es einfach passend ist.
Ja. Und wie merke ich jetzt als betroffene Person, wenn man jetzt reflektiert, sich mal das Ernährungsverhalten anguckt, wann erkenne ich denn oder was ist denn noch normal und wie erkenne ich und wann erkenne ich ein gestörtes Essverhalten?
Also das selbst für sich zu erkennen, ist manchmal auch gar nicht so leicht, weil es häufig auch so ein schleichender Prozess ist. Das heißt, man fängt vielleicht an, sein Essen zu tracken und dann irgendwann wird es vielleicht immer exzessiver, bis man in die Magersucht dann gerät. Und jemand, der magersüchtig ist, hatte ich eingangs ja auch schon gesagt, hat auch eine verzerrte Körperwahrnehmung. Das heißt, er merkt gar nicht, wie abgemagert er teilweise schon ist. Das heißt, da nimmt man das gerne auch nicht wahr und verschleiert es ein bisschen vor sich selbst. Das heißt, da ist es manchmal wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass jemand von außen kommt und sagt, ist alles in Ordnung bei dir. Also diese Hilfe von außen braucht man manchmal auch. Das heißt, entweder kommt jemand von außen, der dich so ein bisschen dahin leitet, dir einmal die Augen öffnet, einmal hinterfragt, ist noch alles in Ordnung. Oder manchmal merkt man es dann auch für sich. Gerade beim Binge-Eating, sag ich mal, also deswegen ist es auch von Essstörung zu Essstörung, sag ich mal, anders. Bei Magersucht ist die Wahrnehmung da so ein bisschen verzerrter. Beim Binge-Eating ist das schon häufig bewusst, da man wirklich so einen Kontrollverlust beim Essen hat, auch bei der Bulimie mit den anschließenden Kompensationsstrategien. Da ist es nicht selten so, dass die Betroffenen auch wirklich einkaufen gehen, planen, hey, heute Nachmittag bin ich alleine zu Hause, da kann ich einfach mal ungehemmt essen, ohne dass jemand da ist, zuguckt, bewertet. Wenn man merkt, dass das wirklich so ist, dass man solche Essattacken plant, dass es einfach abgekapselt ist quasi von körperlichen Signalen, also wirklich nichts mehr mit Hunger und Sättigung zu tun hat, sondern Essen ein Instrument quasi ist, um etwas anderes zu kompensieren und das immer wiederholt gemacht wird und du da nicht rauskommst. Das ist dann immer schon so der Punkt, wo man merkt, okay, ist es noch ein ungesundes Essverhalten oder schon eine Essstörung? Es gibt ja auch tatsächlich so gerade bei Binge-Eating zum Beispiel, Definition, ab wann es eine Essstörung ist. Also da sagt man, wenn man über 3 Monate hinweg einmal die Woche ein unkontrollierter Essattack hat, dann spricht man davon. Also das finde ich mal ein bisschen schwierig, das an Zahlen festzumachen, aber einfach grundsätzlich, wenn du merkst, du bist nicht mehr Herr der Lage, immer öfter und es hat vielleicht auch schon körperliche Konsequenzen, das ist dann der Punkt, wo du auf jeden Fall dir dann gegebenenfalls Hilfe holen solltest.
Ja, es gibt auch im Internet, das verlinke ich auch alles nochmal in der Episodenbeschreibung, Seiten, da kann man selbst Tests machen, ob das Verhalten vielleicht schon gestört ist. Und da findet man natürlich auch Hilfe. Deshalb auf jeden Fall da, wenn man irgendwie merkt, da könnte irgendwas nicht stimmen, da mal reinschauen, einfach das für sich ja, machen den Test und dann sieht man ja auch anhand der Fragen, ich meine, klar, manchmal ist man nicht ganz so ehrlich, aber in dem Falle sollte man doch wirklich schauen, ehrlich zu sich selbst zu sein und vielleicht bringt der Test ja auch dann was, um das Ganze, ja, wie soll ich sagen, so vor Augen zu halten und zu sehen, hey, ich habe jetzt aber die Möglichkeit, mir Hilfe zu suchen und die kann ich dann mir auch nehmen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel in der letzten Episode mit einer Betroffenen gesprochen. Bei ihr war es eben auch so, dass der erste Schritt war, sie ist zur Diakonie gegangen. Das ist ja auch eine Anlaufstelle und hat sich da jemandem anvertraut. Und genauso gibt es ja auch, wie du gesagt hast, diese ganzen anonymen Anlaufstellen, wenn man sich jetzt nicht direkt einer Person 1:1 anvertrauen möchte und da vielleicht so einen ersten Einblick bekommen möchte, dann auf jeden Fall sich die Hilfe auch zu holen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann an dem Punkt angelangt ist, an dem man merkt, ich müsste da wirklich was tun, was sind denn deiner Meinung nach die ersten Schritte, die man so gehen kann in Richtung normales und gesundes Essverhalten?
Also wenn man es mit einer Essstörung zu tun hat, dann sollte man das schon in Begleitung machen. Das heißt, da jetzt alleine vorzugehen, ist meist schwierig, da steckt man meist schon einfach zu tief drin. Das heißt, man sollte sich professionelle Hilfe holen. Manchmal kann tatsächlich auch eine Telefonberatung reichen, je nachdem, wie tief man drin ist, oder eben auch eine Therapie. Und dann einfach wirklich zusammen mit dem jeweiligen Arzt, den Therapeuten, die jeweilige, also es sind natürlich verschiedene Herangehensweisen bei den verschiedenen Essstörungen, aber dass man da einfach sich professionelle Hilfe sucht, sich der anvertraut und die werden dann schon geschult auf die jeweilige Essstörung, natürlich auch individuell an die Person angepasst, begleitend einen Weg finden, wie man da wieder rausfinden kann.
Okay, und wenn man jetzt selbst zu Hause was machen möchte, also kann man zum Beispiel sagen, man sollte, wenn man jetzt, also zum Beispiel, man sollte mehr darauf achten, wie ist das natürliche Sättigungs- und Hungergefühl. Also esse ich jetzt gerade in dem Moment, weil ich wirklich Hunger habe oder weil ich das brauche, um irgendwas zu kompensieren? Was gibt es da für Strategien, so nicht do it yourself, aber so zu Hause umsetzbar, ohne jetzt fremde Hilfe?
Genau, also wenn man an diesem Punkt ist, dass man schon sagt, hey, ich bin offen dafür, ich bin bereit dafür, mich damit auseinanderzusetzen, wieder vielleicht neue Lebensmittel in mein Leben leben zu lassen und so weiter, dann finde ich immer den ersten Schritt wichtig zu hinterfragen, warum man eigentlich zum Essen greift. Also ich habe da mal einen so einen Spruch, den ich gerne sage, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt also, wenn man irgendwo gerade auf dem Sofa sitzt und merkt, hey, Essimpuls kommt, dass man dann mal hinterfragt, also ne, vielleicht kann es ja der Beginn einer Binge-Eating, einer Essattacke sein, dass man einmal für sich hinterfragt, Moment mal, warum will ich gerade eigentlich zum Essen greifen? Bin ich hungrig? Nee, bin ich nicht. Was ist denn sonst das Problem? Was bedrückt mich eventuell gerade, dass ich jetzt Essen als Kompensationsstrategie benötige? Und das kann natürlich sein unverarbeitete Emotionen, das kann Stress sein, das können Ängste sein, Frust kann es sein, es kann auch der Wunsch nach Belohnung sein, wenn man vielleicht einen anstrengenden Tag hinter sich hatte, so zum Belohnungsessen greift. Also dass man mal merkt oder wahrnimmt für sich, warum brauche ich gerade das Essen? Und wenn man das wahrgenommen hat, dann kann man im zweiten Schritt natürlich auch dahin gehen, den Auslösereiz zu eliminieren, zu bearbeiten, also zu merken oder aufzulösen im Prinzip. Wenn es Stress ist, zu hinterfragen, woher kommt der Stress? Ah, es war auf der Arbeit vielleicht ein heftiger Tag oder ich arbeite gerade an einem Projekt, das bekomme ich nicht gestemmt. Dass man dann probiert, diesen Auslöser aufzulösen, dass man dann gegebenenfalls zur Arbeit geht und sagt, hey, ich brauche Unterstützung bei diesem Projekt. Und schon ist dieser Stress, der an eine Essattacke führt, eliminiert. Und das ist einfach so eine gute Herangehensweise, also feststellen, wodurch kommt es und diesen Auslöser aufzulösen. Und im nächsten Schritt kann man dann eventuell auch noch sich so einen Ressourcenkoffer, nenne ich das gerne, anschaffen. Das heißt, sich zu überlegen, was habe ich sonst für Ressourcen in meinem Leben, um herausfordernde Situationen bewältigen zu können. Denn Essen ist immer gerne so die Antwort, weil Essen ist schnell, Essen ist allgegenwärtig. Man kann es immer überall machen. Man bekommt es schnell. Es ist leicht erreichbar, leicht getan, nicht so herausfordernd. Und deswegen häufig schnell die allumfassende Antwort. Aber es gibt natürlich auch viele andere Methoden, wie man Stress beispielsweise bewältigen kann. Und wenn man da mal überlegt, was habe ich für Ressourcen in meinem Leben? Und das können Hobbys sein. Es kann sein, hey, irgendwie, wenn ich in meiner Wohnung laut Musik aufdrehe und eine Runde tanze, dann reduziert es meinen Stress. Oder wenn ich meine beste Freundin anrufe oder wenn ich mich auf die Bank am Park setze. Also es können Ressourcen sein in Form von Hobbys, Personen, Örtlichkeiten, Materielles, vielleicht auch bestimmte Werte oder Achievements, also Dinge, die man schon erreicht hat in seinem Leben, wenn man sich daran mal erinnert und merkt, hey, guck mal, ich habe schon das und das in meinem Leben geschafft. Das stimmt einem einfach super positiv. Und wenn man das mal so ein bisschen für sich notiert, ich habe auch immer mein kleines Notizbuch bei mir und habe da tatsächlich auch meine 2, 3 Seiten, wo ich solche Ressourcen sammle, weil die fallen einem natürlich nicht immer direkt ein. Aber wenn man dann so durchs Leben geht und merkt, wow, guck mal, das habe ich auch noch in meinem Leben, notierst dir auf. In bestimmten herausfordernden Situationen kann das eine alternative Lösung zum Essen sein. Und diese drei Schritte im Prinzip, also wahrnehmen, warum isst du, Auslösereiz identifizieren und alternative Lösungsstrategien für sich, Ressourcen herausfinden, das kann schon eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Methode sein, um dort rauszukommen.
Ja, sehr, sehr schön. Ich denke, das hilft auch jetzt nochmal vielen zu reflektieren. Und das ist jetzt ja wirklich nichts Kompliziertes, was man machen muss. Ne? Also man muss ja jetzt nicht irgendeinen großen Fall lösen, sondern einfach mal sich ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen, mehr Achtsamkeit sich gegenüber zeigen. Und gerade in stressigen Situationen, ich glaube, das kennt jeder, vernachlässigt man sich selbst gerne mal und nimmt sich irgendwie zurück, nimmt die Emotionen zurück, um leistungsfähig zu sein. Und ich finde, das ist einfach nicht immer der richtige Weg oder meistens nicht der richtige Weg. Und deshalb mehr Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst da an den Tag legen, ist auf jeden Fall immer eine gute Option. Und ja, hast du jetzt auch schon gesagt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für deinen ganzen Input. Und jetzt zum Schluss nochmal die Frage, gibt es denn irgendwas, einen Appell oder sonst was, was du noch allen mitgeben möchtest, die jetzt die Episode hören?
Hui. Also, es ist ein wichtiges und ein großes Thema. Was gibt es denn noch als einzige, letzte Message, die ich geben würde?
Oder habe ich vielleicht irgendwas vergessen zu fragen, was dir jetzt die ganze Zeit noch im Kopf war und du gedacht hast, Laura, jetzt frag doch endlich mal.
Nee, also ich glaube tatsächlich, was ich vielleicht noch als, es ist immer so ein gut gemeinter Spruch, aber es steckt einfach so viel dahinter. Wer Veränderung will in seinem Leben, der muss Veränderung zulassen. Und das lässt sich auch so vieles transportieren, aber auch beim Thema Essstörungen. Wenn man da drin steckt, dann sollte man sich Hilfe holen, um da rauszukommen. Wenn du immer gleichbleibend in deinem Trott bleibst, dann wird das wahrscheinlich so bleiben. Das heißt, wenn du eine Veränderung willst in deinem Leben, wenn du da rauskommen möchtest, dann bedarf es wahrscheinlich auch eine Veränderung. Deswegen sei mutig, wage den Schritt, die Hilfe zu holen. Schäme dich nicht dafür. Gerade auch an Männer ist das gerichtet. Denn häufig, wie gesagt, bei Frauen sind Essstörungen häufiger. Aber bei Männern sind sie meist oder werden sie weniger häufig behandelt, weil Männer sich dafür schämen, weil es ja so eine Frauenerkrankung ist und das ist mit Scham besetzt. Deswegen da auch nochmal den Appell, natürlich auch an Frauen, traut euch den Schritt zu gehen, euch Hilfe zu holen. Niemand wird euch bewerten. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Es kann jedem mal passieren, dass man da reinrutscht. Aber wenn ihr Veränderungen wollt, dann traut euch, Veränderungen einzugehen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort gewesen oder ein Schlusssatz von dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute. Ich freue mich weiterhin von dir zu hören. Man sieht dich ja auch ab und zu im Fernsehen. Also jetzt nicht nur hier in Social Media, sondern auch auf der großen Bühne, auf der großen Leinwand, wie man so schön sagt. Also auf jeden Fall spannend, dich und deine Arbeit weiterhin zu verfolgen. Ich verlinke nochmal alles, wie gesagt, in der Episodenbeschreibung. Kann man gerne nochmal reinschauen. Und ja, wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte und ja, euch auch alles Gute.